Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Pünktlich zum Wochenstart gibt es die neue Folge Anpfiff 15:30, die letzte vor der anstehenden Länderspielpause. Und dieser 11. Spieltag wird sehr wahrscheinlich für den einen oder anderen in bleibender Erinnerung bleiben. Und für diejenigen, die ihn schon verdrängt haben, dem werden Sören und Fabi jetzt erstmal wieder auf die Sprünge helfen und in Erinnerung rufen. Grüß euch, guten Abend Jungs.
Schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend aus Meerbusch. Ich weiß nicht, ob es in unserer Gruppe untergegangen ist, aber wir haben heute Jubiläum, wollte ich nur mal so einschmeißen.
Ja, und da muss ich dich direkt bremsen, Fabi. Da ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie Apple Podcasts die Folgen nummeriert. Wir sind eigentlich erst bei 99. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Wir haben die Folge 15, nämlich 15.1 und 15.2 genommen. Zwei Wochen hintereinander. Und deswegen, also es ist eigentlich die 100. Aufnahme, ist richtig, aber eigentlich erst die 99. Folge.
Dann hast du mich jetzt tatsächlich bis zur Live-Aufnahme auflaufen lassen, um mich vor allen Zuhörern in die Schranken zu weisen.
Aber das kann ja mal passieren.
Ein guter Start.
Du kannst ja noch deine Woche üben fürs Happy Birthday.
Ein guter Start in die Folge. Aber gut, was will man erwarten, wenn ihr zwei zusammen Urlaub verbringt am Wochenende?
Ja, es war mal wieder sehr schön, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, schön am Meer. Aber ich glaube, wir haben auch das
eine. Du warst doch gar nicht am Meer.
Ja, sicher. Okay, an der ja, klar. Am Meer, an der Nordsee. Okay.
Oder warst du an dem See, wo wir am Rathaus auch waren und verwechselst den mit dem großen Meer?
Nee. Da, wo Ebbe und Flut gibt, ich glaube, das gibt es bei uns nicht, hör mal.
Warst du auch im Wasser?
Nein, Wasser war nicht, nee.
Oh, nicht mal mit den Füßen?
Auch nicht. Da hätte ich Watt wandern müssen. Hm. Das ist nicht so mein Ding. Nee, aber alles in allem, schönes Wochenende gehabt. Schön entspannte
viel
Tage.
Viel gegessen, viel getrunken,
was man so am Wochenende halt macht, ne? Aber trotzdem Bewegung nicht zu kurz gekommen und ja,
Sport. Also warst du doch schwimmen?
Schwimmen und laufen, das Übliche halt.
Aber nicht im Meer schwimmen.
Im Meer schwimmen nicht. So, ich glaube, wir schweifen zu weit ab, hör mal. Ansonsten können wir noch über dein Wochenende sprechen. Was war da angesagt? Trampolino oder Reiten?
Na, erstmal Samstag natürlich richtig groß St. Martin bei uns hier in Meerbusch mit allen Grundschulen, allen Kitas, Laternen in allen Variationen, bunt, aufregend für die Kinder. Es gab ein kleines Geschenk vom Nikolaus, wohlgemerkt am 11.11. zum Karnevalsauftakt, also förmlich passend. Ob die Verkleidung jetzt so gut war vom Nikolaus, sei mal dahingestellt, aber für die Kinder war es sehr aufregend. Für die Erwachsenen gab es für meine Frau einen Glühwein, den ersten dieses Jahr. Und
bei 15 Grad Temperatur, oder?
Genau, für den Papa gab es ein gutes Altbier. Und für meinen Geschmack ein bisschen zu früh im Jahr, am 11.11. zum Karnevalsauftakt, letztendlich auch im übrigen tags zuvor die Winterwelt, also der Weihnachtsmarkt eröffnet. Also Weihnachten startet Jahr für Jahr immer früher. Und leider fällt mir jetzt nicht die passende Brücke zur Bundesliga ein, zwecks Herbstmeisterschaft oder Wintermeister, Weihnachtsmeister. Davon sind wir ja Gott sei Dank noch ein gutes Stück von entfernt und dürfen noch ein paar Wochen Bundesliga-Fußball sehen.
Das stimmt.
Und internationalen Fußball.
Frauenfußball. Sören, was du nicht weißt, der Fabi hat da sich eigentlich insgeheim wieder richtig gefreut, dass die Winterwelt so früh aufgemacht hat. Denn der Fabi ist, glaube ich, seit 2 Jahren, Fabi, helf mir auf die Sprünge, zum leidenschaftlichen Eisläufer geworden.
Aha, nicht schlecht.
Also, da muss ich natürlich sagen, ich komme ja aus einem Bundesland, was da sehr großen Wert drauf legt. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in NRW auch so ist, aber man hat schon in der 4. Klasse geht's los mit Eislaufunterricht tatsächlich einmal die Woche. Von daher würde ich behaupten, dass ich relativ gut Eislaufen kann für einen Hobby-Freizeit-Eisläufer. Den Kanadier habe ich auch drauf, links wie rechts. Rückwärtsfahren geht. Also eigentlich fehlt nur noch der Stock und der Puck. Aber ich habe mich damals für den Fußball entschieden. Und deswegen sitzen wir auch heute jetzt hier zusammen. Oder darf ich mitmachen? Ansonsten wäre ich hier falsch wahrscheinlich.
Ansonsten wären wir jetzt beim DEL-Podcast wahrscheinlich. Aber du versuchst dein Talent auf jeden Fall dann an deine Tochter weiterzugeben. So gut es geht.
Tatsächlich würde ich gerne sehen, wie sie Feldhockey spielt. Also vielleicht im weitesten Sinne verwandt mit dem Eishockey. Weil es hier natürlich eine große Nummer ist. Ich meine, das weißt du ja auch, Feldhockey NRW. Passenderweise haben wir einen sehr erfolgreichen Club hier auch in Meerbusch. Rot-Grün-Weiß, also die FCA-Farben sozusagen, in Meerbusch. Mal gucken, was ich für Einfluss auf sie haben darf. Aber eins kann ich sagen, weil wir ja in einem Fußball-Podcast sind. Die Roten gewinnen, ist ein Standardsatz am Wochenende bei uns zu Hause und Bayern gewinnt. Das kann sie auch ganz gut.
Guck
Also
mal.
es geht in die richtige Richtung. Der Influencer in mir gibt sein Bestes.
Also bei euch ist das ja, Talent, in welche Sportrichtung es geht, noch nicht abzusehen. Da können wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren mal ein Auge drauf werfen. Deswegen würde ich vorschlagen, schlagen wir jetzt endlich die Brücke zum Freitagsspiel. Auftakt zwischen den beiden Mannschaften, die wir letzte Woche noch so ja, ins graue Mittelmaß gesetzt hatten. Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg. Und ja, vom Ergebnis her war es ein ziemlich deutliches 4:0 für die Gladbacher Borussia und die Wolfsburger mit einem ziemlich schwachen Auftritt am Freitagabend.
Ja, ein Spiel, mit dem ich nicht unbedingt gerechnet habe. Ein Spielverlauf, der, ja, den man so, glaube ich, auch nicht vorhersehen konnte. Also ich hatte schon die Wolfsburger klar in der Favoritenrolle. Gladbacher ja auch in den letzten Wochen eher unkonstant, aber jetzt gegen Wolfsburg haben sie ein sehr effektives Spiel gemacht. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie die Chancen, die sie hatten, ja, eiskalt genutzt. Hätten dann sogar vielleicht zur Halbzeit sogar noch ein bisschen höher führen können. Und von Wolfsburg kam in der ersten Halbzeit gar nichts. In der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, der Auftritt vom VfL, aber beziehungsweise von den Wölfen. Aber das war ein sehr, sehr souveräner und verdienter Sieg der Borussia, mit dem ich wirklich auch nicht gerechnet hätte.
Fabi, die Wolfsburger in Halbzeit 1 und in Halbzeit 2, so die erste Viertelstunde, meist die spielbestimmendere Mannschaft, auch mit dem einen oder anderen guten Ansatz. Aber die Borussia bei dem Spiel hohe Laufbereitschaft, ordentlich aggressiv in den Zweikämpfen, immer wieder schöne, schnelle Umschaltmomente kreiert. Und immer wenn dann die Wolfsburger Drangphase kam, ja, eiskalt zugeschlagen, ein bisschen Spielglück noch gehabt beim 2-0 Fehler von Castells unter anderem. Und hinten heraus die Gladbacher das auch ja, souverän nach Hause gespielt, das Spiel, ne?
Buh, heiß, heiß. Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, der wesentliche Unterschied am Freitagabend war die Effizienz. So würde ich es mal ausdrücken. Klar, natürlich das Ergebnis sehr, sehr deutlich, weil die Gladbacher dann ja gefühlt ja aus fast jeder Chance dann auch tatsächlich einen Treffer erzielen konnten. Die Wolfsburger überhaupt keinen guten Auftritt hingelegt. Also das war von vorne bis hinten gar nichts. Ich war tatsächlich auch ein bisschen ja, überrascht in der Art und Weise, weil wir ja letzte Woche beispielsweise auch Maxi Arnold hatten, der meines Erachtens, glaube ich, am Freitag auch einen rabenschwarzen Tag erwischt hat. Und ja, gefühlt ging bei den Wolfsburgern gar nichts zusammen. Und den Gladbachern in dem Sinne würde ich es auch behaupten, zu den richtigen Zeitpunkten dann natürlich auch immer wieder in Form von Toren die Nadelstiche gesetzt. Aber dass es jetzt ja klasse Fußball war, den wir von den Gladbachern gesehen haben, würde ich jetzt ein bisschen bestreiten. Klar, das Ergebnis spricht für sie, aber ich glaube, es war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung aus Fohlensicht, aber dass ich jetzt anfangen würde, mich von dem Spiel begeistern zu lassen. Ich glaube, die Wahrheit wird man dann nach der Länderspielpause sehen. Da gibt es ein ziemlich dickes Brett zu bohren, glaube ich, für die Gladbacher. Und wenn sie da wieder bestehen, dann bin ich der Erste, der auf den Zug aufspringt. Aber bin da noch vorsichtig mit Lobpreisungen.
Ja, und bei den Wölfen, da muss man sich mal wieder ein paar Gedanken machen, ähnlich ja wie ja, in den letzten Wintermonaten gefühlt zum Ende der Hinrunde, auch wieder eine ziemliche Schwächephase, jetzt schon das fünfte Auswärtsspiel auswärts nicht gepunktet. Die letzten Wochen alle Spiele ja verloren, geht der Trend auch wieder, ja, mit Blick nach unten, ja. Also der gute Start der Wolfsburger ist dann in den letzten Wochen schnell, ja, wie sagt man, verblasst. Auch wieder viele Wechsel bei Niko Kovac.
Ja, ich glaube schon. Also die haben die Saison eigentlich gut gestartet und ich würde jetzt schon langsam auch anfangen, Niko Kovac da so ein bisschen mit rein in die Kritik zu nehmen. Der Kader, glaube ich, gibt schon einiges her. Und wenn man sieht, Platz 11 und welche Mannschaften vor den Wölfen stehen, also da würde ich schon sagen, da sind einige Mannschaften bei, die eigentlich hinter Wolfsburg stehen müssen, was die Kadertiefe sogar betrifft. Und ich glaube schon, dass aus der Mannschaft mehr rauszuholen ist. Und klar, jetzt hat man die Winterpause, da hat man sich so ein bisschen jetzt reingerettet, dass man den Turnaround schaffen kann. Aber ich glaube schon, wenn bis zur Winterpause nicht mehr viele Siege dazukommen, dass auch über Niko Kovac ordentlich diskutiert wird.
Boah, da zählt er ihn aber jetzt richtig früh an. Wahnsinn.
Ich glaube, was zu erkennen ist in den letzten Wochen, dass, ich meine, vom Einsatz her, von der Laufbereitschaft kann man der Mannschaft natürlich keinen Vorwurf machen, aber sind halt, ja, viele, viele Fehler, auch jetzt am Freitag wieder im Spielaufbau, der letzte Pass ins letzte Drittel nicht gekommen, klar, der ein oder andere Abschluss ist dann da, aber ja, ich weiß nicht, oder vielleicht doch zu einfach auszurechnen. Versucht der
Mann. An sich würde ich jetzt sogar sagen, wenn ich die Statistik hier vor mir habe, die Passquote, würde ich jetzt gar nicht mal so schlecht sagen. Aber ich glaube, es liegt dann in der Art und Weise, wie man tatsächlich dann auch ein Stück weit was aus seinem Ballbesitz macht. Auch jetzt am Freitag ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt. Mhm. Zweikampfquote war auch okay. Na ja, gut, da hapert es vielleicht, aber es war die Art und Weise, wie man dann natürlich auch das System letztendlich auf Platz bringt und die Angriffe nach vorne spielt. Aber tatsächlich gebe ich dem Sören in einem Punkt auf jeden Fall recht, weil wann immer man letztendlich eine Mannschaft sieht, die gegen den VfL Wolfsburg spielt, hat man immer das Gefühl, es könnte ein schwieriges Spiel werden, vor allem wenn die Wolfsburger dann zu Hause spielen. Aber in den letzten Wochen tatsächlich würde ich sogar eher in die Kategorie enttäuschend gehen rund um die Wolfsburger, weil sie wirklich viele Spiele abgegeben haben. Ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, vor ein paar Wochen das Spiel in Dortmund, wo man sich wirklich unter seinen Möglichkeiten auch verkauft hat, gemauert. Versteckt. Und das ist dann letztendlich eigentlich zu wenig. Aber wie gesagt, Sören zählt Niko Kovac an. Ich dachte eigentlich, dass es zwei andere Trainer gibt, die wir heute leicht anzählen, aber vielleicht machen wir den Hattrick voll, wer weiß.
Ja, alle guten Dinge sind drei. Ich weiß ja nicht, vor allem mit dem Trainer, der jetzt nach diesem Spieltag so langsam in die Kritik gerät, wollen wir mit dem Spiel weitermachen. War ja vermeintlich das Topspiel am Samstagnachmittag, waren ja nur vier Spiele am Samstagnachmittag. Und der BVB unter der Woche zu Hause gegen Newcastle 2-0 geholt. Fabi, du hast dir das Spiel, glaube ich, komplett angeschaut. Kenner des großen Fußballs. Nein, Spaß beiseite. Es war ein Pflichtsieg, aber du hast von nach dem Spiel auch sofort gesagt, viel zu schnell wieder hochgelobt.
Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich habe letzte Woche sehr viel Fußball geguckt, weil ich teilweise auch die frühen Spiele geguckt habe, sogar Europa League ein bisschen mitverfolgt habe. Also von daher, ich bin voll auf meine Kosten gekommen. Bevor wir es vergessen zu erwähnen, es war tatsächlich ein historischer internationaler Spieltag für die deutschen Bundesligisten, weil nämlich
kein Spiel verloren ging.
Ganz genau. Und wie viele Siege?
Fünf.
Dann? Fünf und ein Unentschieden, oder?
Sechs? Wen haben wir denn jetzt vergessen?
Conference League haben wir doch auch noch, oder?
Frankfurt.
Viermal Champions League, zweimal Europa League, einmal.
Ja.
Jungs, 6
und
1. Das sind in der Wayne Gretzky Folge 99.
Da sind wir schon wieder beim 1-1.
Wo waren wir stehen geblieben bei dem Spiel unter der Woche? Ja, für mich vollkommen unverständlich, dass man nach dem Sieg versucht hat, alles schön zu reden, alles gut zu reden. Für mich war es immer noch Newcastle United. Wer ein bisschen die Premier League verfolgt, ja, sie spielen irgendwo oben mit. Trotzdem ist für mich, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, aber ein ganz, ganz großer Gap zwischen den Top-Mannschaften in England und Newcastle United. Und davor spreche ich beispielsweise auch, dass eine Mannschaft wie Liverpool für mich weit vor Newcastle steht. Das mal zu dem Thema, ja, und dann sind wir beim Samstag. Ja, man hat seinen Augen kaum getraut, um ehrlich zu sein. Es war eine Mannschaft aus Stuttgart, die den BVB förmlich an die Wand gespielt hat. Und ich glaube, ich übertreibe hier eigentlich auch gar nicht, dass es ein Ergebnis war, 2:1, was meines Erachtens zur Halbzeit schon 3, 4, vielleicht sogar 5, 1, wenn man es wirklich ja, gut mit den Dortmundern meint, und dann ist es wahrscheinlich nicht mal übertrieben. Es war in jeglicher Hinsicht, würde ich tatsächlich so weit gehen, und komplett versagen. Ja, ein Stück weit attestieren den Dortmundern im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigentlich nichts auf den Platz gebracht und komplett überfallen worden von der Stuttgarter Mannschaft, die leider, wenn man über das Spiel spricht, viel zu kurz kommt in der Art und Weise, dass man sie einfach lobte, weil es war teilweise Powerplay-Fußball, es war technisch sehr, sehr stark, was die Stuttgarter gespielt haben. Der Zug zum Tor und das Einzige, was man ihnen anrechnen muss, ist die Chancenverwertung und dass es im Zweifel ein Spiel ist. Ja, wenn du den zweiten Elfmeter nicht bekommst, werden wir mit Sicherheit auch gleich nochmal drüber sprechen, was dann unentschieden ausgeht. Also Wahnsinnsleistung der Stuttgarter und unfassbar enttäuschend von BVB.
Ja, die Stuttgarter sich da in wahren Offensivrausch gespielt, die Dortmunder von der ersten bis zur letzten Minute ja fast hergespielt. Du hast schon gesagt, Ergebnis mit 2:1, der BVB wirklich dann noch glimpflich davon gekommen. Und ja, spielfilmmäßig hätte, glaube ich, der nach den ersten 10 Minuten der Elfmeter schon mal so ein Wachrüttler sein sollen, den der Chris Führich dann verschossen hatte, nachdem zuvor Underfass, glaube ich, gefoult worden war, ne? Underfass,
Ja,
glaube ich.
wunderbar.
Und ja, danach der VfB auch weiterhin einen Angriff auf den nächsten gefahren, aufs Tor von Borussia Dortmund. Kobel einen richtig guten Tag erwischt, obwohl er da 2 Elfmeter verschuldet hatte. Und dann geht der BVB ja wirklich mehr oder weniger aus dem Nichts, sogar noch in der 36. durch Füllkrug in Führung, steht am zweiten Pfosten komplett blank. Ball geht da durch den 5-Meter-Raum einfach durch. Aber ja, wie die ganze Saison schon, hat der VfB Sören sich davon auch überhaupt nicht unterkriegen lassen.
Auf keinen Fall. Also sie machen es in dieser Saison einfach sehr gut. Sie lassen sich von keinem Rückschlag irgendwie aus der Bahn werfen. Sie wirken sehr, sehr gefestigt. Sie haben Qualität vorne. Das hat man ja auch schon in der letzten Saison gesagt. Da hat es immer nur an Tore schießen gescheitert. Und das machen sie in dieser Saison sehr gut und haben sich ja dann auch bis zur Halbzeit ja, das 1:1 geschossen. Und in der zweiten Halbzeit, ja, das war ein Riesenauftritt vom VfB. Haben natürlich Gregor Kobel warm geschossen. Ja, der hat den BVB da vom höheren Rückstand bewahrt. Aber das war ein richtig guter Auftritt.
Ja, und dann
Ich
kam.
finde, darf ich eine Sache noch dazu sagen, was für mich eigentlich immer ja, mit das Schlimmste ist bei einer Mannschaft, ist, wenn du dann teilweise siehst, was dann an so einem Samstagnachmittag. Ich meine, es war ja aufgrund der Chancenverwertung der Stuttgarter war es ja eigentlich immer ein knappes Spiel. Und ein knappes Spiel, eine Mannschaft mit einer gewissen Qualität bedeutet für mich eigentlich auch immer, dass man jederzeit die Chance hat, auch mit einem verdammt schlechten Auftritt Punkte mitzunehmen. Und was für mich halt bezeichnend ist, ist dann diese Körpersprache, die der ein oder andere dann wirklich an den Tag legt. Und da sind ja wirklich auch Nationalspieler dabei. Und ich finde halt einfach, dass der wesentliche Unterschied oder ein Qualitätsunterschied für mich dann entsteht, wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft und man dann ein, zwei, drei, vier, fünf Leute in der Truppe hat, die dann zumindest mit ihrer individuellen Qualität vielleicht mal in der einen oder anderen Situation den Unterschied machen. Aber wenn du dann beispielsweise Karim Adeyemi siehst, diese Körpersprache, da platzt einem die Hutschnur. Also mir zumindest förmlich, wenn du weißt, okay, welches Talent, welches Potenzial er hat, wie der dann mit dieser Art und Weise über den Platz schleicht, ist dann für mich einfach bezeichnend, dass es vielleicht auch in diesem ganzen Innenleben oder dass es beim BVB eben manchmal wie ein Kartenhaus ist. Wenn der Widerstand zu hoch wird, dann bricht dieses Kartenhaus in sich zusammen und du siehst so eine Leistung wie jetzt am Samstag. Und das ja leider Gottes aus BVB-Sicht zum zweiten Mal hintereinander in der Bundesliga.
Und es war ja nicht das erste Spiel vom Gegner her, wo der BVB so Probleme mit gehabt hat. Ne? Niklas Wüllkrug hat es ja hinterher auch im Interview ziemlich deutlich angesprochen. Das Interview hat ja hinterher auch hohe Wellen schnell geschlagen, dass man gegen solche Gegner, die einen früh anlaufen, hohes Pressing spielen, nur, ja, oder eher gesagt, gar keine großen Ideen hat, wie man sich davon befreien kann. Und ja, ich weiß nicht. Da muss entweder ist das eine Trainersache oder ja, ob die Spieler da nicht in der Lage sind, sich da teilweise drauf einzustellen, ob man es nicht will. Also es ist ganz schwierig, aber so eine Top-Mannschaft wie der BVB müsste sich ja eigentlich da auch ja, aus solchen Situationen perfekt befreien können.
Ich möchte zu dem Füllkrug-Interview würde ich auch gerne was sagen. Vielleicht, ich meine, Sören, du kannst gerne auch was einschmeißen. Nicht die ganze Zeit immer nur über BVB sprechen, aber es ist ein Spieler, der ist jetzt seit Juli da oder kam im Sommer dazu, ein Interview zu geben, wo ich mir vielleicht in der einen oder anderen Formulierung wirklich auf die Lippen oder auf die Zunge gebissen hätte. Er hat indirekt, zumindest habe ich so verstanden, ja auch ein Stück weit das System oder vielleicht die Herangehensweise beziehungsweise Taktik auch ein Stück weit kritisiert. Und ich glaube, wenn du das, oder das ist genau das, was du als Letztes in dieser Situation gebrauchen kannst, dass du einen Spieler hast, ich weiß nicht, was er für ein Standing in der Mannschaft hat, dann so ein Interview raushaut, gleichzeitig dann auch die gesamte Mannschaft anzählt. Ich finde, das ist eine Sache, die man sich auch irgendwo ein Stück weit verdienen muss. Klar, auch wenn er inhaltlich in dem einen oder anderen Punkt ja mit Sicherheit recht hat oder recht hatte. Aber das ist für mich dann eine Art und Weise, die ist auch nicht okay. Und er sprach ja beispielsweise auch davon, dass man da jetzt alles analysieren muss. Man muss jeden Stein umdrehen, sprichwörtlich. Ja, dann gehe ich eben in der Öffentlichkeit nicht ja so aggressiv in der Art und Weise vor. Finde ich absolut unpassend. Das sind andere Leute, die da Statements abgeben müssen. Kehl, Terzic und zu allerletzt wahrscheinlich auch noch Watzke. Der fehlt eigentlich noch, von dem hat man schon lange nichts mehr gehört, aber fand ich nicht richtig. Und jetzt bin ich auch fertig mit Dortmund.
Okay, ich fand das Interview gut. Ich fand das insoweit gut, dass es endlich mal jemand war, der Tacheles geredet hat, ohne da großartig, wie sagt man so schön, um den heißen Brei rumzureden. Wurde die letzten Wochen oft genug das eine oder andere schlechte Spiel immer noch ja, positiv gewertet und schön geredet. Und Lothar Matthäus hat es ja heute auch gesagt, der BVB steht längst, also mit den Punkten, die sie haben, sind einige Punkte bei, die sie sich längst nicht verdient haben. Da waren Spiele bei, wo sie Punkte definitiv nicht verdient hatten. Erinnern wir uns alle an das erste Spiel in Köln, ähnlich wie jetzt hier gegen den VfB. Ne? Eine Mannschaft, die früh angelaufen ist, Pressing gespielt hat.
Also, aber da weiß ich nicht. Also wie gesagt, Lothar, beide Daumen nach oben, muss überall seinen Senf dazugeben. Terzic ist wahrscheinlich auch nicht der Typ, der ein Interview abbricht. Da kann er es machen, wahrscheinlich. Aber was ich halt dann, das ist ja typisch Fußball. Bis zu dem Bayern-Spiel war es, wie nannte es Terzic, nicht sexy, aber erfolgreich. Alle Experten waren der Meinung, dass ja alle Probleme, die man die Jahre zuvor hat, Mentalität stimmt. Man sieht einen anderen BVB, jetzt hast du zwei schlechte Spiele, jetzt kommt Lothar Matthäus aus der Ecke und fängt auf einmal an, die ganze Vorrunde in Frage zu stellen. Da muss man dann auch schon ehrlich bleiben, entweder man bleibt konsequent und kritisiert immer wieder das, was man auch die letzten Wochen gesehen hat, oder man ist ein Fähnchen im Wind und einmal so und einmal so. Und wenn sie nächste Woche gegen Gladbach 4-5-1 gewinnen und die Fohlen aus dem Stadion schießen, dann ist Lothar wahrscheinlich auch wieder der Erste, der Applaus klatscht und Terzic zum Nationaltrainer macht. Also wäre ich ein bisschen vorsichtig.
Okay, lassen wir uns erstmal überraschen, wie da dann unter der Woche das Spiel in Mailand läuft. Aber ich kann mich zumindest aus meiner Sicht daran erinnern, dass ich schon seit Wochen sage, dass das alles keine spielerischen Glanzpunkte bei den Dortmundern waren und ich da auch die Dortmunder längst nicht so super gesehen habe wie viele andere. Ähnlich
das wie, stimmt, glaube ich, aber du bist ja selbst in der Analyse treu geblieben. Ne? Und das ist ja auch richtig. Ne?
Deswegen,
ich finde ja nur, wenn man über die Dortmunder spricht, wenn man sich mal das Programm bis Weihnachten anguckt.
Eben, das ist es ja. Ne?
Da also, sind ein paar nette Brocken drin. Ich glaube, du hast jetzt in der Liga auf jeden Fall Gladbach und Leverkusen sind, glaube ich, die nächsten beiden Spiele.
Mailand PSG.
Und dann hast du noch
unter
der Woche. Genau. Ja, also sind ein paar nette Spiele mit dabei auf jeden Fall.
So, bevor das jetzt hier zwischen mir und Fabi nur hin und her geht.
Ja, sag doch auch mal was, Mensch.
Ja, jetzt habt ihr ja schon alles gesagt, was soll ich dazu noch sagen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig beim BVB. Das ist zu wenig mit der Mannschaft sowieso. Ich würde eher den Terzic da aber ja auch ein bisschen rausnehmen, weil ich glaube, dass man gerade beim BVB oft die Mannschaft oder den Trainer kritisiert, aber ich glaube, dass es auch Zeit wird, mal die sportliche Führung zu hinterfragen. Ja, was ist mit den über 100 Millionen für Jude Bellingham passiert? Also ich glaube, da hat man Spieler für geholt, die, ja, finde ich zumindest, nicht unbedingt dafür sorgen, dass du um die Meisterschaft mitspielst. Du hast relativ spät im Transferfenster den Nummer 9 geholt, die Bundesliga-Durchschnitt ist. Klar, Nationalspieler, aber ich glaube jetzt auch nicht Top-Regal ist. Und dann spielst du halt so eine Saison. Also ich glaube, dass man im Sommer einige Personalien hätte anders lösen müssen. Aber jetzt ist es so und bin mal gespannt, wie lange da jetzt noch der Trainer fest im Sattel sitzt. Aber ihr habt das Programm angesprochen. Das sind die Wochen der Wahrheit, denke ich mal, jetzt für den BVB.
Zwei Spiele analysiert. Sören hat zweimal den Trainer angezählt. Ich bin gespannt, was beim nächsten Spiel kommt.
Okay, dann lass uns mit dem Spiel weitermachen, mit der Mannschaft, die ja nach einem 2-0, einem 2-2 kassiert und dann mal eben wieder aufs Gaspedal drückt und so dann auch einen verdienten Arbeitssieg einfährt, Fabi.
Nö, jetzt muss Sören mal. Ich habe jetzt über den BVB so viel gesprochen, dass ich jetzt einfach mal Lobpreisungen über den FC Bayern höre, beziehungsweise Harry Kane. Und im Übrigen vermisse ich von Carsten immer noch die Sprachnachricht Gewinner des Spieltags Harry Kane letzte Woche. Diese Woche wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen.
Stimmt. Ja, Sören, komm.
Ja, ich glaube, auf dem Stuhl des FC Bayern München sitzt ein Trainer, der relativ viel Rückendeckung auch vom Vorstand und von den wichtigsten Leuten erfährt. Ich habe ein paar Ausschnitte von der Mitgliederversammlung gesehen. Also da wurde ja Thomas Tuchel gefeiert, zu Recht, gerade auch für seine besondere Art zum Spiel. Ich glaube, ja, erste Halbzeit hat Bayern schon ein gutes Spiel gemacht. Harry Kane ist einfach in Topform, Bereicherung für die Bundesliga. Und dann hat man aber schon gemerkt, dass ein paar Gänge zurückgeschaltet worden sind in der zweiten Halbzeit. Dann hat Heidenheim die Chancen auch genutzt, das muss man wirklich anerkennen. Sie haben in München sich nicht versteckt, sie haben versucht, in ihrem Rahmen sich Chancen zu erspielen. Das hat Mitte der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut funktioniert. Das war dann natürlich ein Wachrüttler für den FC Bayern. Und dann haben sie es bis zum Ende dann noch geregelt auf ihre Art und Weise. Ich würde vom verdienten Sieg der Bayern sprechen. Klar, sie hatten diese kleine Phase, wo sie ein paar Gänge zurückgeschaltet haben. Aber das war alles in allem, glaube ich, ein guter Auftritt von Bayern vor der Winterpause, die, glaube ich, auch zum richtigen Zeitpunkt kommt. Nochmal die Akkus aufladen, zumindest für die Spieler, die nicht zur Nationalmannschaft reisen und dann auch nochmal eine gute Endphase in diesem Jahr auf den Platz zu bringen.
Fabi, es war nicht glanzvoll, aber erfolgreich, ähnlich wie unter der Woche im Heimspiel gegen Galatasaray. Und Sören hat es gerade angesprochen, es waren mal wieder, auch wenn es nur eine kurze Phase war, wieder die Unkonzentriertheiten und die individuellen Fehler, die, glaube ich, jetzt spätestens im Januar, wenn es dann in die K.O.-Phase geht, nach Möglichkeit abgestellt werden sollten.
Also was mich am meisten gestört hat am Samstag war zum einen die Tauben von Fröttmanning. Die waren allgegenwärtig und sehr nervig, fand ich zumindest. Und das Zweite ist, bitte nimmt irgendjemand in der Südkurve dem Capo dieses Megafon weg. Grausam. Also es ist vielleicht auch bezeichnend in der einen oder anderen Situation für die Stimmung in der Allianz Arena, gebe ich zu, als Bayern-Fan. Aber ich weiß nicht, ist euch das nicht auch aufgefallen, dieses... elend laute Megafon. Oder schaut ihr gar nicht die Spiele an sonst?
Also ich,
naja,
kann,
gut.
also ich kann mich nur
Vielleicht.
an die enthusiastischen Türken am Mittwoch erinnern. Also da war
Das war
es.
auch was. Gut, aber dann gehen wir mal zum Spiel. Also zum einen glaube ich, dass ja natürlich die Fehler muss man abstellen. Ansonsten wird es natürlich bitterböse. Ich glaube, das Gute bei den Bayern ist, wenn hier das Flutlicht angeht und es ist Champions League, klar, dann wird mir jetzt der ein oder andere entgegenhalten. Letztes Jahr City, Upamecano beispielsweise. Aber ich glaube, eine Sache darf man nicht vergessen. Zum Teil würde ich es natürlich auch auf die Belastung schieben, die der ein oder andere letztendlich im Moment abspulen muss. Es ist schon sehr, sehr viel. Tuchel spielt sehr, sehr häufig auch mit seinen 13, 14 Leuten, die er im Moment zur Verfügung hat. Sören, du hast angesprochen, Länderspielpause, Akkus auftanken. Soweit ich weiß, ist nur Buna Saar, glaube ich, an der Sebener Straße. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass es bis zum Winter für den FC Bayern eigentlich nur darum geht, die Ergebnisse einzufahren. Jetzt hast du einen Gegner gehabt, der hat in der Allianz Arena nichts zu verlieren, hat dann ja irgendwo ein Stück weit alles in die Waagschale geschmissen, wurde dann auch belohnt für sein Bemühen. Am Ende hat man dann aber, glaube ich, auch deutlich gemerkt, dass dann, ja, sobald ein bisschen mehr Drive drin war, ich glaube, dann war dann mit den Wechseln in der zweiten Halbzeit auch die erste Elf auf dem Platz. Und dann war es schon wieder ein Unterschied, wo man dann auch gemerkt hat, dass es ja einen Gang höher geschalten und es stand dann 3-2, 4-2. Und ich glaube, dabei muss man es dann auch manchmal belassen, auch wenn es nicht Glanz und Gloria war, aber. Wie gesagt, ich bin der Meinung, für den FC Bayern geht es jetzt bis zur Winterpause eigentlich nur darum, die Ergebnisse entsprechend einzufahren.
Ja, so also ein typisches Spiel so zwischen Champions League und Bundesliga dann halt, ne?
Ja, ich meine, das kommt dann Heidenheim. Die Erwartung ist gefühlt ein 8-0 wiederholen gegen Darmstadt. Das ist aber ja halt mit Heidenheim auch eine Mannschaft ist. Ja, die du auch nicht einfach bespielen kannst. Also ich meine, das haben ja die Ergebnisse, die bisherigen Ergebnisse auch gezeigt, dass es keine Mannschaft ist, die man im Vorbeigehen einfach mal schlägt. Und von daher glaube ich, wie gesagt, 4-2, es war phasenweise eine okay, gute Leistung. Und mehr muss man dann, glaube ich, aus so einem Spiel auch nicht draus machen.
Nee. Mund abputzen und weiter. Jetzt unter der Woche kommt Kopenhagen und ja, am kommenden Wochenende,
Jetzt
beziehungsweise.
kommt erstmal Länderspielpause.
Ach ja, stimmt, ist ja die Woche. Doch, die Woche ist ja noch. Nee, nach der. Jetzt,
Nein,
nee?
Tobias, bist nicht
Ach, die sind ja
richtig
Samstag schon zur
informiert.
Nationalmannschaft gereist. Nein, alles gut, ich war
Wird
schon.
Zeit, dass du mal eine Pause bekommst. Die
Ja.
bekommst nächste Woche, versprochen.
Gott sei Dank. Auch mal wieder Akkus aufladen. Komm.
Ja,
Ein bisschen Akku habe
komm.
ich noch, dann mache ich mit dem nächsten Spiel am besten direkt weiter.
Ja.
Nächstes Spiel am Samstagnachmittag, der FC
Die
Augsburg und die
sind alle
TSG.
drei ganz toll, die jetzt kommen.
Oh, ich fand das Spiel jetzt hier zwischen Augsburg und der TSG Hoffenheim unterm Strichen, ja, am Ende leistungsgerechtes Unentschieden zwischen beiden. Beide Teams von Beginn an, ja, höchst engagiert, gegen hohes Tempo, wobei in der ersten Halbzeit die TSG schon, ja, die deutlich bessere Spielanlage hatte, mehr Ballbesitz hatte, verdient in Führung geht und es in der ersten Halbzeit dann schon verpasst, da auf zumindest 2-3-0 zu stellen, einige gute Chancen gehabt. Ja, und in der zweiten Halbzeit drehte sich dann das Spiel so ein bisschen auf Seiten zu den Augsburgern. Früher Ausgleich durch ein richtig schönes, ja, Marke Traumtor von Demirovic zum 1:1. Ja, und in der Folge entwickelte sich eigentlich ein Spiel, wo es hüben wie drüben, ja, noch ein Tor hätte fallen können. Der FCA mit den besseren Chancen zum Schluss, mit dem Lucky Punch, aber ja, bei der TSG war mal wieder auf Oliver Baumann Verlass, wie in den letzten Wochen auch schon ja, herausragender Form. Rettet der TSG da die gute Bilanz auswärts, bleiben weiterhin auswärts ungeschlagen im sechsten Auswärtsspiel. Und ja, der FC Augsburg auch wieder Moral gezeigt. Vierte Mal jetzt hintereinander nach Rückstand auch wieder nicht verloren und gepunktet. Vier Spiele ungeschlagen. Und mit dem Unentschieden können beide ganz gut leben, denke ich.
Ja, das stimmt. Super zusammengefasst, würde ich sagen. Ich fand aber, das war kein Bundesligaspiel, worüber man jetzt auch in den nächsten Wochen noch reden wird. Ja, also keine Feinkost, viel Arbeit. Du hast richtig gesagt, ich glaube, unterm Strich ein verdientes Unentschieden. Augsburg ist wieder zurückgekommen. Wenn man sich die Tabelle anguckt, beide Mannschaften, glaube ich, sind da jetzt in einer Region, wo man sie dann auch am Ende der Saison einordnen würde. Und ja, mehr gibt es zumindest von meiner Seite nicht auszusagen.
Ich glaube, Sören ist heute ein bisschen sprechfaul, oder? Wollen wir ihm die gelbe Karte schon mal geben?
Verwarnung.
Oder er hebt sich alles für die 100. Folge auf. Aber gut. Ja. Ich glaube, es war von beiden Seiten schon, wie hast du es genannt, engagiert. Unterstreiche ich ein Stück weit. Ich glaube aber auch, beide Mannschaften im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein gerechtes Unentschieden. Ich glaube, ein Sieg für die eine wie auch für die andere Seite wäre, glaube ich, ja, irgendwie dem Spielverlauf hin nicht wirklich fair gewesen. Von daher, ja, ich weiß auch nicht, was ich mehr über dieses Spiel sagen soll. Also 1-1, Haken hinter und fertig.
Mhm. Pellegrino Materazzo hat ja hinterher im Interview auch gesagt, also er war mit der ersten Halbzeit absolut mega zufrieden, seine Mannschaft wirklich extrem gelobt. Ja, und dann kam der Rückfall in der zweiten Halbzeit, wo er überhaupt nicht mehr zufrieden war. Und ja, mit einem Sieg in Augsburg wäre die TSG, glaube ich, sogar auf 5 gerutscht, ne? Meine ich, wenn ich das richtig im Kopf
habe. Und dann hätten sie ja auch alle ihre 6 Auswärtsspiele gewonnen,
richtig,
oder?
Genau. Aber trotzdem noch
Liga. Ich glaube, 16 Punkte nach 6 Auswärtsspielen ist auch okay.
Ja, ist ligaweit zwischen allen anderen europäischen Ligen ja, Bestwert.
Also, ja. Da gucken wir leider an.
Ja. Ja, und der FCA kann, wie gesagt, damit auch ganz gut leben. Im ruhigen Fahrwasser noch ein paar Punkte Abstand auf die Abstiegsränge. Von daher, ja, kann man drauf aufbauen. So, und du hast vorhin gesagt, war ein Spiel, was okay ist. Beide waren bemüht. Bemüht waren auch beide Teams beim letzten Samstagsspiel. Darmstadt und Mainz trennen sich. Ja, in einem Spiel, was von viel Kampf und Einsatz geprägt war, am Ende mit 0-0. Die Darmstädter wachten, glaube ich, erst in der zweiten Halbzeit kurz vor Ende mal auf, wo sie 2-3 gute Abschlüsse hatten. Ja, die Mainzer versuchten vermeintlich ein bisschen mehr fürs Spiel zu tun. Die Darmstädter etwas überraschend, ziemlich defensiv zu Hause, auch nicht wirklich viel auf lange Bälle, wie sie es sonst immer machen, haben schon versucht, hinten rauszuspielen. Aber da hat man dann schon gesehen, dass sie da in ihren Möglichkeiten doch schon ja, etwas beschränkt sind und waren. Und ja, wirklich viele Torschancen. Ich weiß gar nicht, der erste Torschuss war, glaube ich, in der ersten Halbzeit gab es, glaube ich, nur einen. Also viele Torschüsse waren bei dem Spiel aufs Tor auch nicht vorhanden. Spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab. Und ja, den Punkt nehmen beide Mannschaften mit. Vielleicht ist das ein Punkt, der hinterher im Abstiegskampf vielleicht sogar noch gegen den direkten Konkurrenten dann ja, vielleicht doch noch wichtig wird. Ein Sieger hat das Spiel, glaube ich, auch nicht verdient gehabt.
Ja, also ich glaube, wenn man sich die Expected Goals Werte anschaut, 0,6 und 0,7, dann sagt es schon einiges. Ja, also unglaublich zähes Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften wollten auch nicht unbedingt ins Risiko gehen, also keiner wollte verlieren. Wer jetzt mit dem Punkt besser leben kann, ich glaube schon, dass es eher Darmstadt ist, die, ja klar, jeden Punkt auch brauchen. Und Mainz normalerweise mit der Qualität, ja, muss schon in der Lage sein, eine Mannschaft wie Darmstadt zu besiegen, auch auswärts. Und da ist noch sehr, sehr viel Arbeit, hat Mainz vor sich, um da unten rauszukommen, weil das sind Spiele, die du gewinnen musst. Klar, in der Situation, in der sie im Moment sind, willst du vielleicht kein großes Risiko eingehen. Aber welche Spiele willst du sonst gewinnen, wenn nicht gegen die direkten Konkurrenten?
Fabi, noch ein Sätzchen dazu zu dem Spiel?
Ja, einen einzigen Satz. Ich glaube, dieses Spiel hätte auch Samstagabend 20:30 als Zweitliga-Topspiel laufen können, vom Niveau her. Punkt.
Okay, komm, dann schieben wir direkt zum eigentlichen Samstagabend-Topspiel.
Ui, das ja, wird aber noch besser.
Du hast es letzte Woche angekündigt, du hast es gefeiert und ich denke, so enttäuschend war es jetzt nicht, Fabi. War schon ein gutes, unterhaltsames Spiel.
Es sind ja die Bochumer. Eigentlich muss ja Sören über seine Bochumer als erstes sprechen.
Du darfst, auf jeden Fall.
Also ich muss nach wie vor sagen, ich glaube, es hätte andere Spiele gegeben an dem Samstag oder an dem gesamten Spieltag, die mehr geeignet gewesen wären als letztendlich dieses Spiel. Bezeichnend für den Auftritt der Kölner, glaube ich, dass der beste Mann der Torhüter war, nämlich Marvin Schwebe, dem einzig und allein meines Erachtens zu verdanken war, dass die Kölner überhaupt einen Punkt mitnehmen konnten. Der Rest der Kölner Mannschaft größtenteils wirklich enttäuschend. Die Art und Weise des Auftritts ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil ich glaube, so langsam müsste auch bei dem Letzten angekommen sein, dass es tatsächlich um Abstiegskampf geht. Wenn du so viel vermissen lässt, dann könnte es wirklich auch in den nächsten Wochen schwierig werden. Und ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen und einfach darauf vertrauen, dass es irgendwie Baumgart und die Truppe hinbekommt, irgendwann eine Serie hinzulegen. Dafür sind die Auftritte jetzt auf Dauer in den letzten Wochen schon einfach nicht gut genug, oder beziehungsweise man schafft es nicht, sich ein Stück weit dafür zu belohnen in dem einen oder anderen Spiel für den Aufwand, den man betreibt. Gleichzeitig muss ich sagen, leider Gottes aus Bochumer Sicht, ja, verschenkte 3 Punkte. Weil ich glaube, du warst an dem Samstag die deutlich bessere Mannschaft, hast ja so viele Möglichkeiten eigentlich auch aus vielleicht einer Halbchance eine sehr, sehr gute Chance oder eine hundertprozentige zu machen, dann war es nicht sauber ausgespielt. Die Chancen, die man hatte, hat man nicht so nutzen können, wie du es einfach musst, vor allem dann zu Hause in der Situation, wo du aktuell dich befindest. Und von daher würde ich sagen, hat der VfL Bochum leider am Samstagabend 2 Punkte verschenkt.
Ähnlich wie schon im letzten Heimspiel, wo es ja kurz vor Schluss den Ausgleich gegen Mainz gab, bleiben die Bochumer jetzt auch die einzige Mannschaft, die noch keinen einzigen Dreier in dieser Saison geholt hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Unentschieden sie jetzt da schon geholt haben.
Das stimmt nicht.
Nee?
Das
stimmt einen nicht. Haben sie doch geholt letzte Woche.
Einen haben wir schon geholt, ja.
Du brauchst die Pause.
Nee, dann war das heute irgendwo, nee, dann wurde das irgendwo falsch erwähnt.
Tobi,
zu Hause hatten Heimdreier.
Auswärts? Ach so, zu Hause.
Nee, ich meine zu Hause.
Jetzt redet er sich raus.
Nee, da hat er recht. Da guckt man nach. Ich meine, da habe ich aber recht. Ja, aber sei es drum.
Jetzt sind wir alle durcheinander.
Nee, ich glaube, ich habe da schon recht. Ich habe da meine Quellen, die sind da eigentlich hier ziemlich...
Jetzt fangen wir mal an. Was wolltest du uns jetzt eigentlich sagen, Tobi? Noch keinen Heimdreier oder noch keinen
noch
Dreier?
Keinen Heimdreier in dieser Saison. Das falsch. Einzige, das kann nicht sein. Das aber kann richtig? Nicht sein. Ich google das jetzt und du Sören, also, kannst das Spiel
jetzt. Ich lasse euch beide jetzt.
Nein, der Sören fasst das Spiel jetzt zusammen.
Der Sören als Bochum-Fan weiß selber nicht, ob die zu Hause schon gewonnen haben. Die haben noch
Hause. Nein, wir haben zu Hause noch. Nein, wir haben in Darmstadt gewonnen.
Ja, soll 2-1.
Richtig.
So, wollt ihr jetzt noch mehr wissen?
So, komm, deine
Meinung. Ich fasse jetzt einfach das Spiel nochmal kurz zusammen, weil ich.
Kannst auch lang zusammenfassen, Sören. Du hast noch genügend Netto-Sprechzeit heute übrig.
Ja, gut, dann fange ich jetzt mal so an, dass ich dir widersprechen muss. Ich glaube, es war definitiv das Spiel, was an diesem Spieltag als Top-Spiel durchgehen konnte und musste auch. Zwei absolute Traditionsteams, VfL Bochum, Flutlicht an der Kastropper Straße gegen Köln. Ich glaube, es gibt wenig Spiele, die ja mehr Gänsehaut versprechen. Und das war ja auch schon beim Anpfiff so mit der Hymne, mit der Bochum-Hymne von Herbert Grönemeyer. Das ist einfach Gänsehaut-Feeling. Ich habe es zusammen mit Tobi geschaut und das ist schon, ja, ist schon besonders, auch wenn du vor dem Fernseher sitzt. Und ja, der VfL hat die Stimmung, die auch im Stadion herrschte, transportiert auf das Spielfeld. Ja, wirklich super, super Beginn gewesen vom VfL, offensiv stark. Thomas Letsch hat sich ja auch für eine offensivere Aufstellung entschieden im 4-4-2. Und ja, das sah man. Und der VfL wollte dieses Spiel gewinnen von Beginn an. Man ist ins Risiko gegangen, hat sich ein sehr, sehr schönes 1-0 rausgespielt. Und in der zweiten Halbzeit hat man im Prinzip so weitergemacht. In der ersten Halbzeit hat man es verpasst, nachzulegen. Marvin Schwebe, du hast schon gesagt, war der beste Kölner an diesem Abend. Zweite Hälfte, ja, es ist einfach so, es zieht sich durch die Saison durch. Du kannst nicht zu Null spielen. Und das hat Köln dann auch ja in einer Szene sehr gut ausgenutzt durch Davy Selke, das 1-1. Aber danach wollte der VfL auf das zweite Tor spielen. Das hat man gesehen. Sie wollten dieses Spiel gewinnen. Am Ende muss man sich einfach vorwerfen lassen, dass man die Chance nicht gemacht hat. Aber das war ein sehr, sehr guter Auftritt. Klar, im Endeffekt negativ kann man erwähnen, keine 3 Punkte, aber ich glaube, du musst das mitnehmen, dass du in der Lage bist, dir Torchancen zu erspielen. Das war in den vergangenen Wochen nicht oft der Fall. Von daher kommt, glaube ich, auch die Länderspielpause jetzt ja zum guten Zeitpunkt, weil man auf die Sachen auch im Training jetzt aufbauen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn der VfL auch bald den ersten Heimsieg zu Hause feiern wird.
So, für euch beide. Als einzige Mannschaft hat der VfL Bochum in dieser Saison noch auf einen ersten Heimsieg. 4 Unentschieden, 1 Niederlage. Das ist ein Novum in der Vereinsgeschichte. Erstmal stehen die Westdeutschen nach den ersten 5 Heimspielen einer Bundesliga-Saison ohne Sieg da.
Können wir dir doch auch recht geben, oder?
Und für dich noch zu unserer Wette, Fabi, Davy Selke, 3. Saisontor, 7 fehlen da noch. Und bist ja auch ein Fan von der Statistik Kölner Flanken, Fabi. Es war in dieser Saison bei Davy Selkes Tor das erste Tor nach einer Flanke. 162 Flanken haben sie bis dato geschlagen gehabt, die Kölner. War ja auch schon deutlich erfolgreicher die Jahre davor.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin gerade immer nur, ich habe versucht, parallel rauszufinden, was die Einschaltquote am Samstagabend war. International, aber irgendwie gibt das Internet so viel her, aber die Zahl gibt es leider nicht. Ich versuche die im Nachgang mal rauszufinden, ob es Einschaltquoten gibt, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass jemand außerhalb der deutschen Landesgrenze mit dem Kölner Karneval in Bochum feiern wollte. Das ist doch schön,
oder? Ja, der eine oder andere war ja verkleidet im Stadion. Fabi, vielleicht noch ein Sätzchen von dir zu den Kölnern.
Am ich habe doch gerade schon vor zu den Kölnern viel gesagt.
War das so? Kursierten ja jetzt am Sonntag so einige Sätze wie nicht Bundesliga-tauglich in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit auch nicht wirklich eine Leistungssteigerung. Steffen Baumgart hält ja weiterhin immer noch schützend die Hand über seine Mannschaft. Da gehen jetzt so langsam auch die Meinungen auseinander, ja?
Ja, also wie gesagt, ich habe es ja vorhin eben schon gesagt, also es ist, wie gesagt, jetzt allerhöchste Eisenbahn zu erkennen, dass man sich im Abstiegskampf befindet. Es ist an der Zeit, dass man sich auch für den Aufwand, den man investiert, auch anfängt zu belohnen. Du hast eben angesprochen, 3 Tore, Davy Selke. Ich glaube, 9 sind es insgesamt. Zeigt eindeutig, wo der Schuh drückt. Heißt, du musst maximal effizient sein in der Offensive und natürlich versuchen, die Defensive noch kompakter zu halten, ansonsten wird es schwierig. Und wie gesagt, ja, Woche für Woche laufen die anderen Teams eigentlich davon, die letztendlich normalerweise laut Prognose von uns, von vielen Experten eigentlich ebenfalls mit drin hängen müssten, sollten. Und ja, du stehst jetzt bei 6 Punkten und das ist zu wenig für die Kölner.
So, dann lasst uns mal mit dem Sonntag weitermachen. Kommen wir zu einer anderen Mannschaft am Rhein, die momentan ja quasi genau entgegengesetzt zur Tabelle von ganz oben grüßt. Und da stellt sich, glaube ich, nur die einzige Frage, Fabi Sören, wer soll diese Mannschaft eigentlich stoppen? Ja, wahrscheinlich nur sie sich selbst, oder? 4-0, wieder mal ein überragender, ja, nie gefährdeter 4-0 Heimerfolg der Leverkusener.
Ja, also ich kann es kurz machen. Ich wiederhole mich jede Woche. Ich bin wirklich beeindruckt von Bayer Leverkusen, mit welcher ja, Konstanz sie sich im Moment durch die Liga spielen. Unglaublich gefestigt, egal ob Xabi Alonso Änderungen vornimmt in der Startelf oder nicht. Das ist ja wahnsinnig gut und ich gehe damit, wer soll diese Mannschaft schlagen? Also ich sehe im Moment kein Team, was annähernd so gut einen Fußball spielt wie Bayer Leverkusen.
Union, Fabi? Trotz ziemlich gewählter Defensivtaktik stand jetzt noch tiefer als sonst auch schon. Ja, mit dem Leverkusener Angriffsspiel ja mehr oder weniger wirklich überfordert. Ne? Die Leverkusener da wirklich ein schönes Pressing gespielt, die Unioner da in ihrer eigenen Hälfte rund um den 16er richtig schön eingeschnürt und dann ja, hat es zwar bis zur 23. Minute gedauert, bis mal wieder Grimaldo ja, mit einem absoluten mal wieder Traumtor da den Dosenöffner gibt und ja, von da an nahm das Unheil dann für die Unioner seinen Lauf, oder?
Also zuallererst möchte ich deine Frage beantworten, der FC Bayern München.
Okay, okay.
Und zum Spiel, Union Berlin spielt wie ein Absteiger, weil sie nach vorne hin jetzt auch am Samstag überhaupt nichts auf die Kette gebracht haben. Gleichzeitig fangen sie mittlerweile auch an, den Gegner einzuladen mit Geschenken zum Tore schießen. Und das hat es natürlich auch in der Leverkusener Mannschaft dann, die einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt, da brauchen wir gar nicht reden. Trotzdem natürlich förmlich eingeladen. Eine Mannschaft mit so einer individuellen Qualität nutzt solche ja, Geschenke dann natürlich auch gnadenlos aus. Und von daher war es ein nie gefährdeter 4:0-Sieg. Und für die Bundesliga an sich sensationell, dass es eine Mannschaft gibt, die jetzt immer noch vor den Bayern steht. Woche für Woche Konstanz beweist, was auch nicht selbstverständlich ist. Und wie gesagt, für die Bundesliga top. Zweikampf um die Spitze. Beide Mannschaften setzen sich gegenseitig unter Druck. Was gibt Schöneres? Und was noch dazu kommt, tatsächlich als großer Pluspunkt für mich bei den Leverkusenern, dass sie dieses Jahr auch international nicht immer die Performance wie in der Bundesliga Woche für Woche, sondern allerdings, und das meine ich mit allerhöchster Wertschätzung, auch die Ergebnisse einfahren und uns super gut repräsentieren. Und ich glaube, wenn du die Form halten kannst, dann bist du in der Rückrunde in mindestens zwei Wettbewerben, auch in der Europa League, absolut eine Mannschaft, die zum engeren Favoritenkreis gehört.
Ja.
Klar.
Also derzeit sehe ich da bei der Leverkusener Mannschaft auch nicht ansatzweise eine wirkliche Schwachstelle, ne? Also die Abwehr hat sich jetzt nochmal weiterentwickelt und auch ja, wirklich gefangen. Jonathan Tah, Fabi, war ja einer von den Spielern, die du ja in schöner Regelmäßigkeit die letzten Jahre ja immer mal wieder ins Achtung gestellt hast. Warst ja nie ein
Ja,
Freund
aber
von, ja.
bin aber auch tatsächlich in meiner These, glaube ich, bestätigt worden, indem ich gesagt habe, dass er einfach froh sein muss, dass er in so einer Mannschaft Fußball spielen darf und dass er jetzt einen Trainer hat, der ihn ein Stück weit eben auch ja, fördert, weiterentwickelt. Er trägt seinen Teil auch dazu bei. Und deswegen sage ich auch immer, dass ich das absolut nicht verstehen kann, wie sich so jemand in der Sommerpause immer wieder versucht, in die Premier League zu reden, wenn er wahrscheinlich am richtigen Ort, in der richtigen Mannschaft mit dem richtigen Trainer spielt. Und das ist das, was mich tatsächlich in dem Moment geärgert hat. Und bis zum Sommer muss man ja wirklich auch sagen, ist er seinen eigenen Ansprüchen auch hinterhergelaufen.
Das
Ich denke,
stimmt.
das ist fair enough.
Ja, und jetzt wird er sogar noch torgefährlich. Naja, gut. So ein Samstagabendspiel. Das erste am Sonntag. Punkteteilung im Weserstadion. Bremen und Frankfurt 2:2. Die Bremer geben da eine 2:0-Führung aus den Händen, haben sich hinterher fürchterlich darüber aufgeregt, dass zum Schluss nicht die Konter besser ausgespielt hatten, wo sie auch noch gute Chancen hatten, das Spiel dann ja, frühzeitig zu entscheiden, auf 3:0 zu stellen. Und den Frankfurtern, ja, da muss man wirklich den Hut ziehen. Ist so die Mannschaft nach Bayern und Leverkusen, die ja die letzten Spiele mit die meisten Punkte geholt hat und belohnt sich am Ende dann ja, mit dem 2:2.
Ja, es war ein munteres Spielchen, glaube ich. Auch in der ersten Halbzeit, beide Teams hatten so die ein oder andere Chance. Der Elfmeter dann durch den neuen Nationalspieler kurz vor der Halbzeit hat Bremen in Front gebracht. Zweite Halbzeit geht es eigentlich optimal los für Werder, legen das 2:0 nach. Und dann hast du schon gesagt, also die Frankfurter haben sich zurückgekämpft. Das bestätigt auch so ein bisschen den Eindruck der letzten Wochen, dass sie einfach jetzt mehr und mehr zusammenklicken und dass ja, Dino Topmöller, glaube ich, jetzt auch die Mannschaft da hat, wo er sie haben will. Und ich glaube, dass diese Mannschaft in der nächsten Woche auch nur besser werden kann. Glaub, vielleicht sogar schon mit Blick auf den Winter, wo sie sicherlich auch noch einen Stürmer verpflichten werden. Und haben in den letzten Wochen Spaß gemacht und das war jetzt gegen Bremen auch gut, haben sich zurückgekämpft. Und unterm Strich, glaube ich, ein ja, gerechtes Unentschieden. Und du hast richtig gesagt, für Bremen zu wenig. Sie haben eine 2:0-Führung aus der Hand gegeben, hatten gute Kontermöglichkeiten. Ja, und so verpasst du es auch ein bisschen, ja, das Punktepolster nach oben zu schrauben.
Ja, die Bremer aus den letzten 5 Spielen 11 Punkte geholt. Für Bremer Verhältnisse auch ja, gar nicht mal so verkehrt. Und von daher können beide da ganz gut mitleben. Und die Frankfurter, glaube ich, mit der Belastung, die sie bis jetzt zur Länderspielpause gehabt haben, mit insgesamt 19 Spielen, die meisten von allen Mannschaften, sind, glaube ich, auch froh, jetzt mal kurz zu verschnaufen. Wer ein bisschen untergeht bei den Frankfurtern derzeit, Fabi, ist Mario Götze.
Ja, aber ich glaube, das gehört einfach mal dazu, dass man auch mal so eine Phase hat. Unbestritten ist er immer noch Teil des Ganzen, bekommt seine Spielzeit, seine Minuten und von daher würde ich das jetzt mal so hochhängen. Okay. Und ich glaube, er geht auch sehr gut damit um.
Ja, glaube ich auch. Gibt da seine Erfahrung vielleicht dann auch mal ein bisschen weiter an die Jungen und macht dann viele vielleicht auch im Hintergrund. Wird wahrscheinlich auch noch in dem einen oder anderen Spiel dann auch immer noch für wichtige Aktionen sorgen. Aber die Frankfurter so heimlich still und leise, so unterm Radar, sich wieder oben rangepirscht, ne? Wenn man mal so auf die Tabelle schaut.
Ja, sie brauchten Anfang der Saison sicherlich, um reinzufinden, viele Neuzugänge zu integrieren. Ja, und jetzt sind sie da.
Komm, dann lass uns den Spieltag abschließen mit einer Mannschaft, die auch weiterhin oben mit dabei ist. RB Leipzig gewinnt sein Heimspiel zu Hause am Ende deutlich, obwohl es das Spiel eigentlich nicht so hergab, mit 3:1 gegen SC Freiburg. Was halten wir von dem Spiel? 3 Punkte, die du holen musst, wenn du ja ganz oben weiter um den Titel mitspielen willst?
Ja, nicht unbedingt. Ich glaube, das beste Spiel von Leipzig, aber sie waren sehr effektiv vor dem Tor. Ich muss auch sagen, die Freiburger, ich glaube, da sieht man, dass sie noch nicht, aktuell noch nicht so weit sind, um eine Mannschaft wie Leipzig ja, am Ende auch Punkte abzunehmen. Und deshalb würde ich da auch mitgehen. Also ich glaube, das sind die Punkte, die du holen musst, wenn du oben dran bleiben willst. Das haben sie gemacht, gerade nach ja dem einen oder anderen schwächeren Auftritt in der Bundesliga in den letzten Wochen. Jetzt gegen Freiburg 3:1. Ist ja verdient und ich glaube, das sind die Punkte, die du holen musst.
Die Leipziger ja eigentlich nur die erste halbe Stunde mit einem sehr dominanten, druckvollen Auftritt, wo die Freiburger erstmal ja gar keinen Fuß in die Tür bekamen, gehen da auch früh durch, ja mal wieder einen überragenden Xavi in der 6. Minute in Führung. Danach ja, nahmen die Leipziger dann so ein bisschen den Fuß vom Gaspedal und die Freiburger kamen dann auch ein bisschen besser im Spiel an und kam dann durch einen schönen Sololauf von Röhl dann in der 6. Minute Nachspielzeit zum, ja, vielleicht dann auch gar nicht mal so unverdienten Ausgleich. Und ja, in der 2. Halbzeit war es von beiden Teams nicht so dolle, neutralisierten sich größtenteils, waren jetzt aber nicht wirklich viele Torschancen mehr auf beiden Seiten. Ja, und am Ende, ja, waren es halt ja eine dumme Aktion von Grifo, der den Elfmeter da verschuldet in der 79. Ja, und dass er dann eine Minute später sofort hat 3:1 kriegst, da war der Deckel dann natürlich dann drauf. Ein bisschen ärgerlich, aber ich glaube auch, wenn bei den Leipzigern Xavi nicht, ja, ist dieser eine Unterschiedsspieler wie die letzten Jahre, glaube ich, ein Kunku. Also wenn der nicht da wäre, wären die Leipziger, glaube ich, auch nicht so weit oben, wie sie jetzt stehen. Ist schon für mich absolut der Unterschiedsspieler bei den Leipzigern in dieser Saison. Schade, dass der am Ende der Saison schon wieder weg ist.
Jetzt warte es auf Feedback. Unterstreiche ich voll und ganz. Klar, es ist ein Spieler. Ich glaube auch an sich, dass er in Paris nicht an der richtigen Stelle ist, nee. In der Phase seiner Karriere, in der er sich befindet. Ich könnte mir vorstellen, dass er für das ein oder andere Team in der Bundesliga vielleicht auch nochmal eine Stufe höher als RB Leipzig interessant sein könnte. Ob das dann zustande kommt, sei mal dahingestellt. Und zum Spiel, ich glaube, es waren zwei Mannschaften auf unterschiedlichem Niveau und am Ende hat sich ja die bessere Mannschaft durchgesetzt in allen Belangen. Also individuelle Qualität, Spielanlage. Und von daher ist es, glaube ich, so, dass es dieses Jahr beim SC Freiburg vielleicht auch ein Stück weit so ist, dass die Normalität einkehrt. Ich glaube, du bist absolut im gesicherten Mittelfeld mit einem guten Lauf schnupperst du vielleicht dann ein bisschen weiter oben in der Tabellenregion an. Aber ich glaube, das ist so, dass was man auch von der Freiburger Mannschaft, glaube ich, auch erwarten darf und kann. Aber in so einem Spiel dann einfach, wenn die Top-Teams einmal anziehen, dann bist du einfach die qualitativ schlechtere Mannschaft. Und das ist nicht mal böse gemeint.
Ja, das war schon der 11. Spieltag, sind wir durch, genau 1 Stunde momentan. Was haben wir noch nächste Woche, jetzt am Wochenende? Nationalmannschaft vielleicht noch? ein paar Sätze zu Fabi.
Kader-Nominierung. Ja, da bin ich, Kader-Nominierung nach wie vor ein, wie nennt man's? Ich wollte jetzt Comedy-Stadel sagen. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber für mich ist mittlerweile Kader-Nominierung Nationalmannschaft, wenn ich da sehe, wer da alles eingeladen wird. Diese, ja, wie nennt man es, ein Süle darf mit, der wochenlang auf der Bank sitzt, zwei rabenschwarze Spieltage hinter sich hat. Sein Mannschaftskollege, der wenigstens regelmäßig spielen durfte die letzten Wochen und für mich den deutlich besseren Eindruck gemacht hat, muss zu Hause bleiben. Da wird nicht mal mehr erwähnt bei der Kaderaufzählung. Spieler sagen ab, reihenweise. Es werden Leute nachnominiert. Wenn das vor 10 Jahren schon so gewesen wäre, dass man einfach ja ein Stück weit nur noch gerade auslaufen können muss, ja. um für die Nationalmannschaft nominiert zu werden. Für mich der Witz des Jahrhunderts. Und ich weiß auch nicht, Julian Nagelsmann, was er da macht. Um ehrlich zu sein, jetzt spielst du in 7 Monaten oder 7,5 Monaten geht die EM los. Was soll dieser ganze Quatsch mit hier Neuling, da Neuling? Ich kann es einfach nicht mehr nachvollziehen. Und das ganze Thema Nationalmannschaft, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe vorhin erwähnt, ich schaue so viel Fußball. Nationalmannschaft interessiert mich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde auch am Samstag, da müsste es mit dem Teufel zugehen, dass ich einschalten werde und mir den Quatsch anschauen muss. Das ist für mich eine Woche Urlaub und interessiert mich null.
Okay. Ja, Samstag das Spiel gegen die Türkei, am Dienstag dann das Auswärtsspiel in Wien gegen die Österreicher. Ja, du hast die ein oder andere Neulinge angesprochen. Ich glaube, das ist letztendlich wirklich nur, um zu gucken, hat er jetzt bei den letzten Nominierungen ja auch schon gemacht, den ein oder anderen Spieler, sei es Andrich, jetzt Prömmel, der ja für Metscher nachnominiert wurde, hat sind dann wirklich Kaderplätze 17, 18 und höher dann. Ne?
Ja, aber welcher Nationaltrainer nominiert denn 4 Torhüter? Für 2 Spiele. Das ist doch auch nicht normal, oder?
Nee, da gebe ich dir natürlich recht. Da gebe ich dir natürlich recht.
Oder ist in dem Bus ein Platz frei, den man zwingend voll bekommen muss, aus irgendwelchen Gründen? Da fehlen mir die Worte. Aber gut, am meisten wird ja bei Nationalmannschaft sowieso nur über das Outfit des Nationaltrainers diskutiert. Also von daher, das ist schon bezeichnend genug.
Wenn das unser größtes Problem wäre, ne?
Das stimmt.
Soll noch vielleicht ein, zwei Sätze?
Ja, also ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich sehe lieber solche Spieler. Jetzt, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Marvin Ducksch, Robert Andrich, die ja lange vielleicht auch hingearbeitet haben auf diese Chance, überhaupt in der Nationalmannschaft zu spielen. Und ich glaube, dass diese Jungs wirklich auch stolz sind, selbst wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, dieses Trikot zu tragen. Und ich darf an die letzten Jahre...
Sören, darf ich dir eine Frage stellen?
Gerne.
Ich weiß nicht, wie viele Jahre, oder es waren jetzt, glaube ich, 1,5 oder 2 Jahre Zeit, wo du keine Qualifikationsspiele hattest. Du bist jetzt 7 Monate vor der Heim-EM. Muss das denn wirklich sein, dass du den Samariter spielst und jedem X-League, ich meine, hör mal nur die Ducksch, Andrich, Prömmel, Blaswig. Das sind doch alles Spieler, die werden überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Und Belohnung schön und gut, aber dann macht es im Sommer, wenn du im August, gut, jetzt nächstes Jahr offensichtlich weniger, dann es gibt Möglichkeiten, wo du ja wirklich solche Freikarten verteilen kannst. Aber jetzt ist doch nicht mehr der Zeitpunkt, wo du, wie gesagt, ein Stück weit den Robin Hood für mittelmäßige Fußballer in der Bundesliga spielen musst. Tut mir leid, aber okay, aber wir diskutieren drüber. Es ist ja gut, wenn es andere Meinungen
gibt. Ist wahrscheinlich für Julian Nagelsmann relativ schwer, das Spagat zu finden. Wahrscheinlich kommt da der eine oder andere Trainer dann wieder vom Bundesligisten, ja, denk dran, pass auf, hier und da, Belastungssteuerung hin und her. Ne? Du hast es ja gerade auch gesagt, der eine oder andere hat vielleicht gar keinen Bock auch mehr auf solche Spiele. Ne? Da bist du ja vielleicht auch wirklich gezwungen, dann auf solche Spieler dann zurückzugreifen.
Also ich glaube zwei Dinge. Erst nochmal auf darauf zurückkommen. Also ich, wenn ich an die letzten Jahre erinnere, ich glaube, da hatten wir sehr, sehr viele Profis dabei, die das Trikot angezogen haben und wo man gesagt hat, ja, so wirklich Bock haben die jetzt nicht für die Nationalmannschaft zu spielen. Und ich finde das in Ordnung. Ja, ich gebe dir vom Zeitpunkt her viel zu spät. Da gehe ich komplett mit. Aber ich glaube grundsätzlich ist es auch gut, wenn die Jungs mal reinrutschen. Ich glaube, und da habe ich auch überhaupt keine Zweifel, gerade die jetzt ein paar Spiele erst auf dem Buckel haben. Ich nehme auch Pascal Groß noch mit rein, der bei Brighton schon seit Jahren überragend spielt. Die werden für dieses Trikot alles geben. Und das ist im Prinzip, zumindest aus meiner Fansicht, das ist das, was ich sehen will. Mir ist das völlig egal, was dann unterm Strich bei rauskommt. Aber ich will sehen, dass sich die Spieler, die bei der Nationalmannschaft sind, für dieses Trikot zerreißen. Man sieht es in den anderen Sportarten, wo wir ja nicht zum Nonplusultra gehören. Aber die Jungs genießen das. Und ich will das auch sehen, dass die Jungs das genießen, für Deutschland zu spielen. Und wie gesagt, in den letzten Auftritten haben wir viele Jungs dabei, die ja, die satt waren sicherlich auch, die keine große Lust darauf hatten. Und von daher finde ich das absolut in Ordnung, wenn jetzt auch mal Spieler dabei sind, für die das, glaube ich, zumindest eine absolute Ehre ist. Das ist eine Sache. Und klar, die zweite Sache, meinetwegen, du musst mit den Top-Spielern spielen, die Europameisterschaft. Dann ist es vom Zeitpunkt her zu spät. Das stimmt natürlich.
Ich finde aber, dann ist es ja für mich auch, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist, okay, wenn in der Art und Weise, wie er die ein oder andere Nominierung argumentiert. Okay, dann frage ich mich beispielsweise auch, warum wird jetzt ein Innenverteidiger vom BVB im Zweifel nominiert, der seit Wochen auf der Bank sitzt, der zweimal einen Auftritt, einmal nach Einwechslung gegen den FC Bayern, aber jetzt auch am Wochenende wieder. Und vielleicht saß er ja sogar in dem Stadion, ich weiß es nicht, wo er unterwegs war dieses Wochenende, und die siehst du beide mal Anton, der eine absolute Stütze ist bei einer Mannschaft, die im Moment absolut nahe dem Maximum dessen performt, was sie leisten kann, in Topform Woche für Woche, und er fällt dann komplett aus dem Raster.
Hättest verdient, bekommt keine Chance. Leistung gehst. In den letzten Wochen, da gebe ich ja auch.
Und das ist ja das, was ich halt überhaupt nicht verstehen kann. Und von daher fällt es mir dann schwer. Und dann spielst du jetzt am Samstag wieder mit der gleichen Elf im Zentrum, das gleiche auflaufen wie schon immer. Man würde wieder nörgeln. Und der ein oder andere ist sozusagen Statist in einem Aufgebot von 26 bis 28 Leuten. Ich weiß nicht, ob das wirklich befruchtend, hilfreich, ich weiß es nicht. Aber gut, am Ende des Tages, gemessen wird man letztendlich an den Ergebnissen im Sommer nächsten Jahres. Und klar, vielleicht hast du auch recht, für den einen oder anderen ist das ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Absolut, vielleicht muss man das aus der Sicht sehen. Definitiv, gebe ich dir recht.
So, ich höre schon daraus, mit dem Fabi kann ich kein komplettes Sportwochenende vorm Fernseher verbringen, beziehungsweise beim Eishockey. Ich habe gedacht, wir gucken uns das Spiel Samstagabend an, Fabi. Okay, vielleicht kriege ich dich ja noch
überredet. Wir sehen uns ja am Freitag beim Eishockey.
Wenn wir das irgendwie am Samstag in einem Pub nachholen, vielleicht bist du dann ein bisschen optimistischer gestimmt dann. Kannst du das ja sonst schön trinken. Können wir uns ja mal überlegen.
Bei türkischem Tee.
Was trinken die nochmal in der Türkei für Bier? Efes? Efes? Oder wie heißt das bei den Türken?
Die meisten Türken trinken wahrscheinlich kein Bier, aber wenn, dann Efes.
Efes ist das, glaube ich, ne? Ja.
Können auch in eine, wie nennt sich das, Shisha-Bar gehen und Tee trinken.
So, Fabi, wie lautet denn dein Gewinner des Spieltages?
Roger Schmidt mit Benfica Lissabon, sensationelles Derby. Spätes Spiel gedreht in der Nachspielzeit. Jeder, der, ich kann nur empfehlen, schaut euch die Highlights an, speziell dann am Ende hin, wenn ihr seht, was in dem Stadion los war. Absolut gigantisch für ich. Für ihn freut es mich unglaublich, weil er stand sehr, sehr unter Druck. Von daher, wir sind ja bei der Bundesliga. Ne?
Also hat er seinen Trainerstuhl dann nochmal wieder gefestigt, ja?
Ich glaube, er hat sein Engagement noch mal ein Stück weit verlängert, weil er es ja auch in der Champions League gar nicht einfach hat. Ich glaube, 0 Punkte nach den ersten 4 Spielen.
Ja.
Gewinner des Spieltags, ganz klar der VfB Stuttgart, im Speziellen Guirassy, nach Rückkehr eiskalt vom Elfmeterpunkt, im Topspiel gegen eine andere Mannschaft, die letztendlich auf Augenhöhe, zumindest in Form der Tabelle mit ihr stand, durchgesetzt, kann eigentlich nur der VfB Stuttgart sein heute.
Okay.
Außer für Carsten, der ist immer noch bei Harry Kane.
Und bei dir, Sören?
Relativ einfach und langweilig, Bayer Leverkusen, sehr, sehr souverän im Moment.
Okay, und ich schweife jetzt mal ein bisschen ab. Ich nehme mal von den Gladbachern Frank Honorat, sein, ja, wohl mit Abstand bestes Saisonspiel abgeliefert, erst Saisontor geschossen, auch wieder eine Vorlage geleistet und in der Liga momentan auf Platz 1 der meisten Torschussvorlagen, 39 Stück momentan, und kommt so langsam. Ist, glaube ich, so.
Bitte? Was muss Harry Kane machen, um einmal Gewinner des Spieltags zu werden?
Wahrscheinlich hätte er jetzt am Wochenende nochmal den Hattrick machen müssen.
Also man kann ja viel über ihn sagen. Ich glaube, ein bisschen Wertschätzung darf ich jetzt auch mal bringen zum Ende, weil wir ja gar nicht drüber geredet haben. Aber die beiden Tore, die er jetzt am Wochenende gemacht hat, die macht auch nur ein Weltklasse-Stürmer. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
Also diese Drehung, die hat mich da, also wie er den da noch rumgezogen hat, da gehört auch ziemlich viel Körperkontrolle zu. Also richtig stark gemacht, gebe ich dir vollkommen recht.
Ich fand aber auch den Kopfball aus 11 Metern, wenn man den sieht, was er da auch noch für eine Wucht auf den Ball bringt. Wie gesagt, das zeugt schon von enormer Klasse, glaube ich.
Ja.
Sollen wir den ausleihen zum VfL Bochum?
gerne.
Ja. Kurze Frage noch an euch beide, wo du Harry Kane gerade angesprochen hast. Wird ja schon hochgerechnet nach jedem Spieltag. Knackt er die 41 Tore von Lewandowski?
Ach, Fabi, das Sören? Ist Schwachsinn.
Nee, aber sag doch einfach mal vom Gefühl her.
Nein.
Knackt er nicht, okay?
Nein.
Bei dir, Sören, sagst du auch nein?
Nee, glaube ich auch nicht.
Dann werde ich mich euch beiden da auch anschließen. Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube, die Bayern können jeden Tag froh sein, wo er ohne Verletzung aufsteht und zum Training kommt und verletzungsfrei durch die Spiele kommt. Das ist, glaube ich, momentan mit Leo Sané zusammen wirklich die Lebensversicherung für die Bayern, ne? Nach jetzigem Stand.
Die beiden harmonieren perfekt miteinander, ja. Aber ich glaube, in Summe, und ich weiß, es gibt ja viele, die den FC Bayern nicht mögen, aber ich finde es, wenn man mal die Vereinsbrille ablegt, finde ich schon cool, dass wir auch so einen Spieler in der Bundesliga haben,
um definitiv zu sein. Definitiv.
Gut. Gibt ja nicht so viele von dem
Kaliber. Der Qualität, nee, das stimmt. Gut, so, und wie verbringst du deine Zeit ohne Bundesliga? Deine freie Woche?
Und was anderes? Ich muss jetzt einiges nachholen. Dienstags kommt ja mal die aktuelle Folge von Temptation Island. Ja, und da müssen wir noch einiges nachholen.
Ah, okay, verstehe. Okay, gut, dann kommt die Zeit ja jetzt genau richtig, die Länderspielpause. Fabi, du hast schon gesagt, wir werden am Freitag mal wieder den Weg zusammen in den ISS-Dom finden.
PSD-Bank-Dom, oder?
Ja, oder PSD mittlerweile, ja, genau.
Achso, jetzt wird es Zeit, dass du im Urlaub bist. Ja.
Und dann werden wir uns hoffentlich Freitag das eine oder andere Bier dann wegziehen.
Füchschen,
genau. Eventuell kommt der Carsten dann nämlich auch noch dazu.
Ja, dann sollte er bis dahin eine Sprachnachricht einreichen.
Genau, lassen wir uns mal überraschen. Gut, Jungs, eine angenehme Restwoche euch noch.
Bei euch auch, hat Spaß gemacht und bereitet euch gut auf die 100. Folge vor. Ich werde euch testen.
Alles klar, Fabi. Gut, bis dahin mal.
Tschüss. Guten Abend.
Ciao, ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.